Ja, hier ist der Mann, der den Sonntag durchgearbeitet hat. Fleißkärtchen von Borussia Dortmund an Martin Amerling. Schön, dass du auch am Montag da bist, Martin.
Ja, muss er ja auch. Ich habe ja keinen freien Tag, weil ja jetzt hier ein Podcast ansteht, Christoph.
Du bist nur für den Podcast gekommen. Nee, das ist nicht der Fall, ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich habe dich ja tatsächlich noch in der Tiefgarage vor dem Spiel der Profis getroffen. Da hattest du ja schon ein Spiel komplett kommentiert.
Richtig.
Die U17, auch eine Sache, auf die du mit Sicherheit gerne zurückschaust. Und das machen wir auch gleich. Wir liefern euch aber nicht nur die Profis, die U17, sondern natürlich auch die anderen U-Mannschaften, die Fußballfrauen und die Handballerinnen, die dem Double, ja, kann man schon sagen, noch einen Schritt näher gekommen sind. Ne?
Absolut.
Ja. Mein Name ist Christoph Böhlkamp.
Mein Name ist Martin Amerling.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Ja, dann nochmal willkommen zum BVB-Podcast aus der Geschäftsstelle an der B1. Draußen scheint die Sonne und es ist erstaunlich, wie unterschiedlich die Gemütslage doch sein kann nach so einem Heimsieg gegen den SC Freiburg. Es ist gleich ein anderer Vibe hier in der Geschäftsstelle, würdest du mir zustimmen?
Total, also alle total entspannt, muss ich sagen. Gute Stimmung hier auf den Gängen.
Champions League Quali im Sack.
Im Sack und das relativ frühzeitig.
Ja. Wollen wir wie immer mit den Schlagzeilen einsteigen?
Unbedingt, Christoph, fang mal an.
Okay, also bei NTV habe ich gefunden, SC Freiburg nach DFB-Pokal müde.
Und die Sportschau meldet, Dortmund macht gegen Freiburger B11 die Champions League klar.
Dann haben wir noch die Badische Zeitung für euch gefunden. Der SC Freiburg geht gegen Borussia Dortmund unter. Ja, dafür hat der SC Freiburg aber noch ein paar sehr spannende Spiele vor der Brust. Und von hier aus wirklich toi 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 für den Europapokal fände ich eine ganz große Nummer. Und ich glaube, da werden sich viele in Fußball Deutschland finden, die ihnen da die Daumen drücken
werden. Ganz sicher sogar.
Ja. Ich habe dir von der, also du warst natürlich auf der Pressetribüne und hast das Spiel da geguckt. Ich habe dir von der Südtribüne ausgeschrieben, war das die beste Anfangsviertelstunde der Saison? Und du hast dann später reagiert und hast geschrieben, vielleicht war es sogar die beste erste Halbzeit der Saison, oder?
Wie ich würde sagen, ja, das stimmt. Also Anfangsviertelstunde definitiv, muss ich dir recht geben. Aber nach der Halbzeit kann ich auch sagen, eigentlich war es wirklich so die erste Halbzeit dieser Saison. Also souverän von Beginn an, stark in den Zweikämpfen. Wir haben Freiburg einfach hinten reingedrückt, waren eiskalt vor dem Tor und das hat echt richtig Spaß gemacht, so zuzuschauen. Auch wenn ich sagen muss, ihr hattet, glaube ich, auf der Südtribüne ein bisschen bessere Sicht, weil gerade so zweite Halbzeit kam die Sonne dann ganz empfindlich von vorne und alle, die keine Sonnenbrille oder kein Cap dabei hatten, die hatten echt Probleme, das Spiel zu gucken.
Ja, jetzt beginnt wieder die Jahreszeit, wo du eigentlich mit Sonnenbrille, vielleicht sogar auch mit Sonnencreme auf der Osttribüne ins Stadion gehen musst. Ganz anderes Thema, auch Tiefgarage tatsächlich. Nach dem Spiel habe ich Marvin getroffen, den Technik-Doc. Für alle, die es nicht wissen, die Videos dreht auch gerne mal der Martin. Könnt ihr bei Instagram mal reingucken. Ja, Marvin, wer ihn nicht kennt, ja, wie soll man sagen, er ist so ein bisschen der Chef vom Footballnauten, würde ich sagen.
Der zumindest den Terminkalender immer vor Augen hat mit den Jungs und Mädels trainiert. Richtig guter Typ.
Er weiß, wie man das Ding bedient, wie hart und in welche Richtung die Bälle daraus gefeuert werden. Und der hat sich natürlich hat er mir direkt gesagt, über Samuel Ignacio gefreut, weil der wird bei ihm ja auch viel trainiert, viel geübt haben. Die beiden werden viel Zeit miteinander verbracht haben. Und dann zu sehen, dass einer mit 18 so eine zentrale Rolle auch so, ja, ich würde fast auch sagen, selbstbewusst. Also ich habe da jetzt bei ihm auf Platz keine Nervosität gesehen. Er hat die Aktion gemacht, die man in der Position auch von ihm erwarten darf. Also ich würde wirklich sagen, Hut ab für die Leistung. Wie hast du ihn gesehen?
Absolut. Und er hatte ja auch eine riesen Chance. Also ich meine, ich glaube, es war die 60. Minute. Da war er ja frei vor Atubolo, kam er da zum Abschluss. Der pariert den Schuss natürlich dann auch herausragend, muss man leider sagen. Wäre sein erstes Tor gewesen. Mal gucken, ob er sich genauso gefreut hätte wie Luca Reggiani bei seinem Premierentor. aber ich habe Samu nach dem Spiel nochmal drauf angesprochen und hat ja gesagt, okay, dann treffe ich vielleicht beim nächsten Mal. Und also ich finde, der war ganz cool, der Junge. Also richtig, richtig stark.
Ja, fand ich ja auch, ne? Also wir hören da ja gleich nochmal rein, auch die Stimmen, die du nach dem Spiel eingeholt hast, wenn man den einfach so einen jungen Burschen hört. Ja, und dann habe ich noch Julian Brandt gesehen, ihm den Ball hingespielt, der tippt ihn dann weiter und Tor. Wo du so denkst, ja, das ist schon eine ganz, ganz, ganz gute Beförderung für ihn, aber er war ja auch nicht der Einzige. Aber da kommen wir dann gleich noch zu. Denn wenn wir jetzt mal alleine die Startelf durchgehen, ich habe mir noch überlegt, okay, über wen wollen wir noch sprechen? Dann sind mir die drei hinten eingefallen, weil ich wirklich alle drei unglaublich stark fand. Also auch um mich herum auf der Südtribüne sind die oft erwähnt worden, auch Waldi, ne? Also Wahnsinnsausstrahlung. Du hast ja eh das Gefühl, der liefert hier bei jedem Spiel Qualität ab. Aber halt jetzt gegen Freiburg vielleicht umso mehr. Schlotti auch total stark. Aber wie krass ist es dann einfach, dass du noch einen Rami Benzibaini dabei hast, der diesen überragenden Pass spielt vorm 1:0, der selber, also für mich dieser Pass und wie Maxi Bayer das dann veredelt, ist der Dosenöffner für mich, für diese Partie. Dann macht Rami selbst noch ein Tor. Also das war schon mit, würde ich sagen, die kompletteste Innenverteidigerleistung, die man sich vorstellt. Also für mich eine glatte Eins.
Absolut. Ich meine, Rami ist gerade in bestechender Form, muss man wirklich sagen. Aber ich finde auch, Joe Belling hat mich überzeugt. Ja. Sehr unaufgeregt, aber irgendwie mit seinen jungen Jahren schon so eine Art Stabilisator im Mittelfeld. Also der ist immer anspielbar. Der verteilt die Bälle gut. Hat echt eine Schippe draufgelegt, muss ich sagen. Also ist irgendwie gerade so aus der Startelf kaum noch wegzudenken, gefühlt.
Ja, hat ja auch zuletzt echt viele Minuten gekriegt. Wir haben es eben in den Schlagzeilen gehört, dass die Kollegen die Freiburger müde fanden. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich auch.
Kein Wunder.
Ja, muss man, also egal welchen Sport ihr betreibt oder jemals betrieben habt, wenn du halt Donnerstag vorher dich komplett auspowern musstest, also mehr gehen musstest, als du wahrscheinlich Körner hattest.
120 Minuten.
Ja, du machst Wahnsinn. Viel wahrscheinlich auch über den Kopf, aber der Kopf ist ja dann auch umso leerer, wenn du am Ende das Spiel dann halt total unglücklich verlierst. Also ich kann es mental wie körperlich total nachvollziehen, dass die Freiburger, die eh meistens in Dortmund nicht viel Glück haben, dann dieses Mal auch, ja, kann man glaube ich schon so sagen, echt untergegangen
sind. Ja, ich meine, das war schon offensichtlich. Ich meine, 2-3 Mal kamen sie so gefährlich für unser Tor. Da hat dann Gregor Kobel herausragend pariert. Da kam ja nicht viel auf seinen Kasten, aber die Dinger, die kamen, die hat er überragend rausgefischt. Aber insgesamt hat man den Freiburger natürlich schon angemerkt, dass ihr Fokus jetzt ganz klar auf der Europa League liegt. Also ja. Halbfinale, Braga, das ist eine Hausnummer, dass man sich jetzt nicht dass man jetzt nicht 120% in Dortmund gibt, wo man weiß, jo, die Statistik, die spricht total gegen uns. Das war dann vielleicht auch klar.
Für die Reise nach Braga beneide ich sie übrigens. Ja, habe ich nachher nach dem Spiel noch zu meinen Leuten gesagt, so, kann Braga nicht auch mal Champions League spielen? Dann können wir da vielleicht mit ein bisschen Glück auch mal hin. Das ist doch dieses geile Stadion mit der Felswand hinterm Tor, ne?
Stimmt, richtig.
Ja. Also, ja, das wäre noch sowas auf der Bucketlist. Ja, wir haben es gerade schon anklingen lassen. Nach dem Spiel hast du das gemacht, wofür ich meistens Ärger von den Kollegen an der Kamera kriege, weil ich so ein bisschen berühmt-berüchtigt dafür bin, dass ich mir gerne mal Spieler hole, die nicht Deutsch sprechen. Ich sag dann immer, das hat nichts mit der Sprache zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, wer drückt diesen Spielen den Stempel auf. Und deshalb kann ich total nachvollziehen, dass du dir wen ausgesucht hast.
Tatsächlich nur englischsprachige Leute. Joe Bellingham hat Rede und Antwort gestanden bei uns und die beiden Youngster zusammen vor unserem Mikro, Matisse Albert und Samuel Inacio.
Ja, dann hören wir da mal rein und übrigens keine Sorge, wir übersetzen euch dann gleich noch die wichtigsten Punkte, falls ihr sie nicht verstanden habt.
Job, congrats. You secured a place in the Champions League. It really looked good from the stands. How was it from your point of view?
Yeah, I think we started really well. And then after that, you know, we controlled the game. I think for the first half an hour, we were really good, you know. So some exceptional play at times. And thankfully, we scored early, which helps us massively.
Was it perhaps the best first half of the season?
Could have been, actually, yeah, maybe. We were, like I said, we were really, really good in the first half. We started really well, which we knew we'd have to do because they're a good team. They fight on all fronts in all competitions, so we know they're a really good team, and I'm glad we started really well.
How good does it feel now after the two defeats before?
We needed a reaction, you know. I think we broke the games down and we saw what we can improve from, and I think that's all you can do, really, and show humility that we weren't good enough in those games, and we've reacted, which is what our fans deserve, and the standard we've set for ourselves as well.
Matisse, Samuel already knows the feeling. Now your first minutes in the Bundesliga. How does it feel?
It feels amazing, especially in front of all of these people, and like 80,000 people. It's a feeling you can't even explain, and I've been dreaming of it since I was a little kid. So it's a really amazing feeling, for sure.
What did the coach tell you before the game, before you came in?
He just told me, like, just have fun, do what I do. He put me at the wing. So it was cool to experience it and hopefully more in the future.
Were you nervous? I mean, you almost had an assist.
Yeah, A little bit. I was nervous when like Job was coming off and it was like looking at all the supporters. But then after 2 minutes when I got my first touch on the ball, it all went away. So it was okay.
Samu, how happy are you for Mathis?
I'm so happy for Mathis. I was waiting in this moment for him. I'm very proud of him and he need to keep going.
And you played a big part in the first goal. How was it from your point of view?
Yeah, it was a good action. When he passed me the ball, I saw Julian Brandt there and just passed him the ball and he did a crazy cross from Seru and he scored.
Also ein sehr abgeklärter Job Bellingham, würde ich sagen, der ja nochmal betont, das frühe Tor hat der Mannschaft sehr geholfen. Und ja, auch er findet, das könnte die beste erste Halbzeit dieser Saison gewesen sein. Mathis sagt, dass er bei der Einwechslung schon nervös war, weil ihm, ich glaube, dann in dem Moment, wo er auf den Platz läuft, auch klar wird, oh, jetzt gucken echt viele.
Ja, spielt da vor 80.000, über 80.000 Leuten. Das ist ja, das geht auch an einem 16-Jährigen nicht spurlos vorbei.
Ja, aber dann, ja, erste Ballberührung, sagt er, dann war die Aufregung auch weg. Ja, und Samu freut sich quasi mit. Die sind ja eh, ne, also das ist so die junge Gang, die hängen natürlich dann auch genau da zusammen. Ja, und hat halt nochmal erklärt, wie genau er das 1:0 eingeleitet hat. Martin, ich sag dir ganz ehrlich, vor einer Woche, wir haben es gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen, hatte ich wirklich schlechte Laune, muss man auch sagen, war kein insgesamt kein ein gebrauchtes BVB-Wochenende. Erstaunlich, was so ein Auftritt verbunden mit der Champions League Quali verändert irgendwie, oder?
Total. Ich meine, die Jungs wirken wirklich gelöst. Die Stimmung war gut nach dem Spiel. Ich finde, es scheint auch so, als wäre jetzt auch eine Last abgefallen. Also mit einer weiteren Niederlage hätte es ja noch mal ein bisschen eng werden können, auch mit dem zweiten Platz. Ja. Nun sieht es wieder ziemlich gut aus und das war eine Leistung. Da hat ja auch Niko Kovac nach dem Spiel gesagt, sowas will er nicht nur in der nächsten Saison sehen, sondern auch noch in den verbleibenden 3 Spielen dieser Saison.
Ja, aber ich glaube auch, Leipzig wird nicht nachlassen. Ne?
Das sicher nicht. Für die geht's ja noch um viel. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt gesehen haben, wenn wir so eine Leistung auf den Platz bringen, dann können wir auch wirklich jeden Gegner schlagen, auch noch in dieser Endphase dieser Saison.
Ja, dann machen wir jetzt hier einen Haken hinter die Profis. Wir haben ja noch ein paar Themen. Etwa die U23, die hat in Bocholt gespielt. Ja, und zwar 1:1. Schade, denn unsere Amateure haben in Bocholt, muss man echt so sagen, richtig gut losgelegt. Also Babis Drakas hat schon nach 5 Minuten die Riesenchance zur Führung, dann brauchte aber so ein bisschen zu lange.
Ja, und 7 Minuten später kratzen ja die Bocholter den Ball von der Linie und Benedikt Wüstenhagen wäre der Torschütze gewesen. Ja, ja, hat es leider nicht geschafft. 5 Minuten danach noch eine gute Schusschance für Arne Wessels und ja, ich finde, die BVB-Führung wäre zu dem Zeitpunkt echt verdient gewesen. Aber
total.
Ja, danach?
Ja, danach müssen wir leider sagen, kommt dann auch Bocholt zu ersten Chancen und dann halt auch zum ersten Tor, 35. Minute. Also der BVB kann da nicht klären und Marvin Lorch trifft per Kopf 1:0 und damit geht's dann auch in die Pause.
Ja, der BVB kommt dann nochmal zurück, 64. Minute, eben eingewechselt und dann trifft er auch schon sehenswert Danilo Krefsun. Die Flanke bringt Toni Reitz rein, der Kapitän, auch gerade erst eingewechselt worden. Das ist also ein ganz glückliches Händchen von Trainer Daniel Rios. Und dann kann ja Kevin Motove in der letzten Minute noch die Führung erzielen. Setzt da zum Fallrückzieher an, aber der Torhüter hält, das wäre natürlich eine richtig geile Bude gewesen.
Ja, jetzt fragen wir uns so ein bisschen, was wir mit diesem Unentschieden anfangen sollen, ne? Der BVB bleibt halt Dritter in der Regionalliga West. Und ich glaube, es gibt ein Spiel oder 2 Spiele in der Saison, da ist der Tabellenstand total unerheblich. Und eines der beiden Spiele kommt jetzt, nämlich es geht nach Gelsenkirchen. Anpfiff ist am Sonntag um 17 Uhr. Wir sind gespannt.
Trotzdem geiles Derby bestimmt.
Ja, jetzt gibt's das Derby da und in der nächsten Saison sieht's ja sehr danach aus, als wenn wir auch in der Bundesliga wieder nach Gelsenkirchen fahren und die zu uns. Aber das ist dann ein Thema für den Spätsommer spätestens.
Richtig.
Ja. Womit machen wir weiter?
U19, ja, die hat zum Abschluss der Hauptrunde nochmal gewonnen und zwar 3:1 beim ersten FC Heidenheim. Jo, aber jetzt kommt das dicke Aber. Die Endrunde findet leider ohne den BVB statt. Tore sind wir euch noch schuldig machen für unsere 19. Thierry Tassemeta, Taichan Echibasi und Fadi Zakelein. Ja, leider haben die anderen Teams aber nicht mitgespielt. Ihr wisst es vielleicht, der BVB brauchte Schützenhilfe. Augsburg hätte nichts gewinnen dürfen gegen Holstein Kiel. Oder Schalke hätte hoch verlieren müssen. Die haben ja gegen Wolfsburg 4:0 geführt und noch 4:5 verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Hätten die, ich glaube, 0-5 oder 0-4 verloren, wären wir noch Punkte, also wir sind jetzt punktgleich mit Schalke, aber eben die hätten das bessere Torverhältnis, dann wären wir noch vorbeigezogen. Ja, so
also
ist es.
Also das ist ein Derby, was wehtut im Nachhinein, ne? Weil kann man ja, die kurze Rückblende, ja. Also es sah ja schon so aus, als wenn wir das Derby gegen Schalke vor ein paar Wochen gewinnen und dann was war das? Der
Schalke hat 2-1 geführt, dann sind wir gut zurückgekommen, ja. Unter anderem durch ein Fallrückzieher-Tor von Taichan, 3-2 und dann macht Schalke in den Schlussminuten noch den Ausgleich. Diese zwei Punkte haben uns dann tatsächlich gefehlt am Ende.
Ja.
Das hätten die Jungs ziehen können, aber haben tatsächlich schon in der Saison einige so Last-Minute-Gegentore bekommen. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen Konzentration, die fehlt, die abgeklärt hat, so ein Spiel mal durchzubringen und dann ja wird's dann schwer tatsächlich. Ja,
würde ich dich tatsächlich auch gerne noch zu fragen wollen, weil jetzt ist natürlich dann Endstation Hauptrunde und also wer den Podcast regelmäßig hört, der weiß ja, du hast maßgeblich an der Doku über die Spiele in der UEFA Youth League mitgearbeitet. Also warst die Saison wirklich mal wieder sehr nah dran an der U19, auch an Trainer Felix Hirschnagel. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt im letzten Drittel der Saison eher so ein bisschen Opfer der eigenen guten Arbeit geworden sind. Es gibt einfach jetzt jede Menge Jungs, wir haben ja ein paar davon gerade genannt, die spielen halt jetzt ganz woanders, also nicht nur in der U23, da gibt's auch welche, sondern schon bei den Profis. Ist das dann was dann am Ende so vielleicht einfach an Substanz oder an Kontinuität gefehlt hat? Wo siehst du das?
Ja, natürlich. Also Felix Hirschnagel, der Trainer, hat schon ganz, ganz viele Spieler in dieser Saison eingesetzt oder eben wieder verloren, in Anführungszeichen, an die U23, an die Profis. Und natürlich war das Personal am Ende ein großer Faktor. Ich sag mal, wenn Spieler wie Matisse Albert, Luca Reggiani oder Samuel Inacio eine U23 spielen oder sogar jetzt natürlich bei den Profis, das freut hier jeden beim BVB, das ist vollkommen klar. Das freut auch Felix Hirschnagel total.
Dafür machen die den Arbeit.
Natürlich, den Job, genau. Ja. Das ist die höchste Auszeichnung eines Trainers, wenn deine Jungs ganz oben anklopfen. Heißt aber natürlich für die U19, dass man personell wieder umbauen muss. Das war jetzt schon eine richtig junge Truppe, die da auf dem Platz stand und dann die haben es natürlich dann schwer gegen Gegner, die mit einer älteren Truppe antreten. So dass man jetzt quasi sagen muss, ja, hat nicht geklappt mit den Jungs, auch wenn wir echt nah dran waren. Nächste Saison versuchen wir es wieder.
Ja, beziehungsweise es kommt noch der Premier League International Cup. Eben, da könnten wir eigentlich jetzt schon auf
Titel, den wir holen können.
Wollten wir eigentlich erst später machen in der Folge, aber können wir eigentlich auch jetzt schon machen. Also Premier League International Cup. Wie beschreiben wir das jetzt Leuten, die zum allerersten Mal davon hören, weil sie den BVB da noch nicht hin begleitet haben?
Das ist quasi eine Art Einladungsturnier. Also die renommierten Clubs der Premier League laden Vereine aus Europa ein, um mit ihnen ein Turnier zu spielen, auch in den großen Stadien teilweise. Also unsere Jungs haben im Old Trafford gespielt, in Manchester. Das war natürlich richtig geil. Und haben
Stadium of Light in Sunderland auch.
Sunderland, ja, richtig gut. Und haben starke Spiele abgeliefert. Und sind im Halbfinale tatsächlich. Und das Lustige ist, es ist kein Premier League-Club mehr dabei.
Genau.
Wir spielen jetzt gegen Real Sociedad aus San Sebastian, aus Spanien. Und ja, die Jungs können tatsächlich ins Finale kommen, wo dann möglicherweise Real Madrid wartet. Ja, ist eine Mischung aus U23 und U19 Spielern. Dementsprechend werden auch wahrscheinlich wieder die beiden Trainer mitfliegen. Daniel Rios von U23 und Felix Hirschnagel. Anstoß ist hier in dieser Zeit um 20 Uhr. Und ihr könnt das Ganze live bei uns verfolgen auf YouTube. Christoph und ich werden kommentieren.
Ich muss mich offen gestanden erst noch mal ein bisschen einlesen. Letztes Mal hatten wir einen sehr kompetenten Co-Kommentator. Diesmal müssen wir beide das wuppen, aber wir kriegen das hin. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse dran habt, das ist die Möglichkeit, ins Endspiel von einem Wettbewerb einzuziehen, bei dem wir überhaupt das erste Mal erst dabei sind. Wäre eine schöne Sache, eine große Sache. Und ja, den Jungs auf jeden Fall zu gönnen.
Und vielleicht haben wir noch einen Überraschungsgast, aber das erfahrt ihr dann natürlich.
Hast du doch noch
wir möglicherweise, wir arbeiten dran. Lasst euch überraschen.
Guter Teaser, sehr guter
Teaser.
Schaut
auf jeden Fall in den Livestream rein.
Genau, Mittwochabend, wie gesagt, Premier League, International Cup. Und weil wir gerade bei der U19 waren, mit ganz ähnlichen Herausforderungen, ist ja auch folgerichtig, hat die U17 zu tun. Denn wenn Spieler aus der U19 hochgezogen werden, dann werden die freigewordenen Kaderplätze natürlich aufgefüllt mit Spielern der U17. Die hat aber das Glück, die ist bereits in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft. Und das Gute, sie bleiben auch weiter drin. Denn am Sonntag, das war dein erster Einsatz um 11 Uhr vormittags, haben sie im Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach gespielt und auch gewonnen. 4-2. Thomas Broich war an deiner Seite. Das ist auch mal ein anständiger Co-Kommentator.
Hat die gut gemacht, ja. War toll.
Ja, hat er gut gemacht, ja.
sehr erfahren.
Nein, das sind super Insights. Also muss ich sagen, ja. Wie er dann, wenn ihr mal die Chance hattet, wie er dann mal über die taktischen Dinge redet, über die einzelnen Jungs, was sie mitbringen, wie die teilweise über sich hinaus gewachsen sind, auch aus der Innenansicht. Also es waren wirkliche Innenansichten.
Absolut.
Und das finde ich stark.
Also Thomas kannst du wirklich stundenlang zuhören. Ja. Also der hat eine unglaubliche Expertise, der Mann. Bringt das aber auch eben so rüber, dass man das super verstehen kann. Und wie du schon sagst, ne, der hat richtige Insights und weiß zu jedem Spieler was zu sagen. Er weiß, wie die Taktik gerade ist, was der Trainer gerade von den Jungs fordert. Also hat richtig Spaß gemacht.
Aber viel Zeit so für das große Ganze hattet ihr gar nicht, weil ihr wurdet eigentlich ständig, musste einer von euch beiden sagen, aber jetzt muss man wieder aufs Spielfeld gucken. War schon gut,
ja,
was los.
Wir hatten ja sogar bei dem, ich glaube vor dem 2-1 lief noch die Wiederholung von einer tollen Parade von Bennett Birtner und dann fiel aber schon das 2-1 quasi, als die Wiederholung zu Ende war. Also das war ein Spiel, wo sich beide Mannschaften überhaupt nichts gegeben haben. Die haben wirklich auf Augenhöhe gespielt und da war immer was los, wie du schon sagst, also richtig gut. Also Tore dann von Athanasius Gramotzis, der hat das 1-0 gemacht, dann Jannis Tunkel, Lenny Strössner und Semih Kaimak. Ja, am Ende musste der BVB noch ganz schön leiden. Also die Gladbacher hatten echt einige Hochkaräter.
Da stand es 4-1.
Ja, 4-1. Aber die haben noch dran geglaubt, haben dann noch am Ende, ganz am Ende, aus ihren zahlreichen Chancen dann doch noch ein Tor gemacht. Also 4-2 am Ende. Jo, aber tolles Spiel für unseren Jungs.
Und man muss sagen, also ich habe auch immer wieder, wenn ich konnte, reingeschaltet, mit einem Schlusspfiff sinken quasi alle Schwarz-Gelben zu Boden. Also ich glaube, die hätten auch wirklich keine 3 Meter mehr laufen können. Fand ich ganz, ganz toll. Und neben dir sagt dann Thomas Broich einen Satz wie eine Überschrift in der Bild-Zeitung: geil gemacht von der Boyband. Das fand ich, das passt wirklich wie Arsch auf Eimer, um es mal so auf ganz platt zu sagen. Aber wir sollten das vielleicht auch nochmal erwähnen, weil auch das Teil eurer Live-Reportage war. Es hätte ja problemlos, und wir reden dann nicht nur über verletzte, ausgefallene Spieler, es hätte eigentlich eine ganz andere Elf auf dem Platz stehen können. Also das Potenzial ist noch ein ganz anderes, was eine nominelle U17-Spieler angeht, aber nochmal finde ich ein Beweis dafür, wie konsequent das durchgezogen wird im gesamten NLZ zu sagen, die Jungs müssen alle bis an punktuell auch über das gehen können, was sie leisten.
Ich meine, wenn wir uns vorstellen, dass ein Matthias Albert, den wir ja bei den Profis gesehen haben, der seinen ersten Einsatz hatte, der auch noch hätte spielen können.
Der ist 16,
der hätte locker noch U17 spielen können. Dann fehlen so Jungs wie Till Burkhardt, Levin Vogt, Kieran Hagemann, alle drei in die U19 hochgezogen. Hamzat Mouamadou länger verletzt möglicherweise. Georgios Tsisopoulos fehlt auch. Also ich glaube, Marco Lehmann, der Trainer, hat ausgerechnet 17 oder 18 Spieler hätten da gestern spielen können, die aber nicht gespielt haben.
Ja.
Und ich sag mal, mit der Truppe dann so ein Spiel rauszuhauen, die waren unglaublich giftig in den Zweikämpfen. Die hatten tolle Spielzüge dabei, einen tollen Torhüter. Klar, ein bisschen Glück, dass die Gladbacher manche Großchancen da nicht nutzen. Aber so eine Szene wie vor dem 2-1, ich habe es gerade kurz erwähnt, da gibt es dann diese Parade von Bennett Birtner. Top-Parade. Und der leitet dann sofort den Gegenangriff ein. Und die Jungs spiegeln das dann aus, ohne dass der Gegner einmal an den Ball kommt. Das im NLZ
Strike
genannt wird, genau.
Was wir uns unsere Profis auch geschafft haben, wenn ich das täusche.
Ja,
oder
ja,
das 4-1 müsste das auch gewesen sein.
Und Jannis Tunkel macht dann am Ende das Tor. Und also wirklich mit einem Strike dann gegen Gladbach richtig stark.
Ja. Und du hast nach dem Schlusspfiff mit dem Trainer, mit Marco Lehmann und mit dem Kapitän und Torschützen Lenny Strössner gesprochen. Und auch da hören wir mal rein.
Marco, was ein geiles Spiel gegen Gladbach. Wie stolz bist du auf deine Jungs?
Total. Ich finde, das ist das, was die Jungs auch irgendwie das ganze Jahr auszeichnet. Die Jungs haben es gestern Abend als Familie irgendwie genannt. Sie fühlen sich irgendwie, es ist mehr als eine Mannschaft. Und ich finde, das haben die heute wieder gezeigt. Wir haben das ganze Jahr immer so schwerwiegende Ausfälle gehabt und dann kam der Nächste rein, dann hat der Nächste die Aufgabe übernommen und auch wenn mal einer wackelt im Spiel und die Phasen gab es ja heute auch, dann weiß man einfach, der daneben, der dahinter, der davor, die machen es wieder gut Und ich glaube, das ist so gerade dieser Spirit, dass wir einfach eine Mannschaft sind. Und ich glaube, das merkt man als Zuschauer auch in jeder Sekunde, das merkt man als Trainer. Und dann kann man solche Spiele auch ziehen. Und ja, sind wir natürlich unfassbar stolz auf die Jungs heute.
Danny, 4-2 gegen Gladbach. Was sagst du zum Spiel?
Ja, also wir haben uns vor dem Spiel viel vorgenommen. Wir wollten dominant sein. Ich fand, in der ersten Halbzeit haben wir das mit Bravour gemeistert. 1-2 in Führung gegangen. Dann durch so einen individuellen Fehler 1-1 und dann einfach weiter Fußball gespielt, weiter in unserem Flow geblieben und dann verdient auch 2-1 das 2-1 gemacht und dann ja nach der Halbzeit eine kurze Stressphase, aber dann hochverdient 4-2 am Ende des Tages gewonnen.
Entscheidend ist ja nicht, wer fehlt, sondern wen wir haben und wer hier auf dem Feld steht und mit was für einem Herzen. Und ja, ist außergewöhnlich und ja, kann mich da nur wiederholen, wir sind maximal stolz.
Stimmt es, dass du dem Trainer vorher gesagt hast, ey, mach dir keine Sorgen, wir können K.O.-Spiele, wir ziehen das?
Ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, direkt nach dem Spiel gegen Hannover habe ich gesagt, vertrau mir, wenn wir eins können, dann ist es K.O.-Spiele und so sieht's aus.
Da, finde ich, haben wir heute den nächsten Schritt gemacht. Im K.O.-Spiel, wenn richtig Druck drauf ist, trotzdem mutig hinten rauszuspielen, trotzdem spielerische Lösungen zu finden und ja, da sind wir natürlich sehr zufrieden auch mit.
Ja, weiter geht's jetzt im Viertelfinale gegen Hoffenheim und das am Tag der Arbeit. Wie passend. Ja, leider, das muss man wirklich sagen, ein bisschen ärgerlich auswärts jetzt in Sinsheim.
Wir hätten auch Bochum kriegen können, das wäre ein bisschen näher gewesen.
Ja, allerdings. Und die, vor allem eine bekanntere Größe so irgendwie, ne? Gegen VfL hast du die Saison schon ein paar Mal gespielt. Na gut, also wir nehmen das jetzt an. Auswärts in Sinsheim am 1. Mai Anstoß um 11 Uhr. Kannst du das so ein bisschen einschätzen, wie stark deren U17 ist? Wie ist Hoffenheim einzuschätzen?
Na, ich sag mal, Hoffenheim hat generell sehr starke Jugendteams. 2024, wir erinnern uns, leidvoll ist die U19 gegen uns Meister geworden. Im gleichen Jahr noch Pokalsieger, hat so Spieler wie Max Mörstedt hervorgebracht, der jetzt bei den Profis oben spielt. Und die U17 hat jetzt im Achtelfinale eben Bochum geschlagen, in Bochum mit 5-2. Das wird richtig schwer in der nächsten Runde.
Okay, wir sind gespannt. Und gehen weiter zu den Fußballfrauen. Die haben in Münster gespielt bei Wacker Mecklenburg und auch gewonnen mit 1-0. Ja, sehr dominanter Auftritt. Nora Willicke macht nach 32 Minuten schon das Tor des Tages.
Ja, war ein knappes Ding tatsächlich, ne? Also 1-0, da hätte noch was schief gehen können.
Hätten halt viel mehr schießen können, manche sagen müssen. Aber ich glaube, Mecklenburg hat ungefähr, also es gibt ja keinen X-Goal-Wert in der Regionalliga der Frauen, aber der dürfte bei 0,0 irgendwas gelegen haben.
Ja, lass uns mal die Einschätzung hören von Trainer Markus Högner und der Torschützin Noah Willicke.
Wir haben so die ersten 60 Minuten auch ein gutes Spiel gemacht. Also wir haben das Spiel auch im Grunde genommen 90 Minuten komplett kontrolliert. Der Gegner hatte keine Torchance. Also von daher vielleicht vorher den Deckel drauf machen, dann 2-0, dann hätten wir alle mehr Ruhe gehabt. Ist ja auch normal, dass dann eine Mannschaft nochmal versucht, alles nach vorne zu werfen. Da hast du vielleicht in der einen oder anderen Situation gesehen, dass wir da oder dass dann die Köpfe angingen. Aber letztendlich, finde ich, haben wir es trotzdem gut gelöst. Also ich bin jetzt mit dem Spiel nicht unzufrieden. Auch gerade auch in der ersten Halbzeit, wir haben immer gerade über Fredde Kempe immer sehr gute Diagonalbälle über außen. Wir sind dann gefährlich durchgekommen und sind dann auch verdientermaßen in Führung gegangen. Klar, und habe ich gerade schon gesagt, man wünscht sich dann als Trainer, dass wir irgendwann nachlegen kann. Ja. Ist uns nicht gelungen, aber trotzdem, ich glaube, heute zählt nur der Erfolg, die 3 Punkte. Wir wollen weiter dranbleiben und das ist uns dann letztendlich gelungen.
Die 3 Punkte sind für uns sehr wichtig. Wir dürfen jetzt kein Spiel mehr verlieren, weil wir wollen natürlich am Ende der Saison auf Platz 1 stehen. Und deswegen waren das sehr wichtige 3 Punkte. Klar, wir hätten vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr machen können, aber wir haben gut gespielt, wir haben den Gegner dominiert und ja, das hat am Ende dann gereicht.
Ja, der BVB ist 2 Punkte hinter Tabellenführer Köln. Am Sonntag um 15 Uhr geht's weiter im Stadion Rote Erde. Dann kommt der SSV Rade nach Dortmund. Falls ihr das Spiel von der Couch aus gucken wollt, Pluto TV überträgt das live und auch kostenlos.
Ja, eigentlich unfair, dass wir jetzt zum Handball kommen, ja, Christoph, denn die Handballdamen haben wieder Großes geleistet. Erstes Playoff-Halbfinale gegen HSG Bensheim-Auerbach und der erste Sieg.
Ja, und eine super Kulisse wieder in der Halle in Wellinghofen. Ich glaube 1400 Zuschauer und am Ende 34-32. Vielleicht haben ja auch, oder bestimmt haben auch die Fans dabei mitgeholfen, nochmal diesen Push zu geben, weil vor allem in der zweiten Halbzeit ganz starke Energieleistung vom BVB und das ohne Sarah Wachter im Tor. Die Nationalspielerin fehlt ja schon seit einiger Zeit mit einer Hüftverletzung.
Ja, sie haben es ein bisschen unnötig spannend gemacht. In der zweiten Halbzeit zieht der BVB ja schon das erste Mal ja so ein wenig davon. Dann steht es 25-20. Ja, die Gäste, die stehen halt nicht ohne Grund in den Playoffs.
Ja, und im Handball geht's schnell, ne?
Wurde nochmal eng. Also die BVB-Torhüterin Melinda Cicora mit einer starken Leistung, vor allem in der Crunch-Time. Und deshalb steht am Ende noch ein 2 Tore Vorsprung. Also die HSG hat dann nochmal ordentlich rausgehauen.
Und BVB-Trainer Henk Röhner sagt nach der Schlusssirene, das wird eine interessante Angelegenheit nächste Woche im Rückspiel. Das glaube ich auch, dass das interessant wird.
Sehr.
Samstag 18 Uhr geht's da los. Gewinnt der BVB, steht er tatsächlich schon im Endspiel um die deutsche Meisterschaft. Ansonsten wird's ein drittes Spiel geben und dann natürlich wieder in Dortmund.
Genau, also das Endspiel dann ja, wenn wir es schaffen, sehr wahrscheinlich gegen Blomberg-Lippe. Die haben Thüringen ordentlich vermöbelt. Müssen jetzt noch mal natürlich nach Thüringen, aber ich glaube, die werden das schon ziehen. Jetzt steht es erstmal oder es ist erstmal an uns, das Finale zu erreichen. Und dann ist natürlich gegen Blomberg-Lippe alles möglich.
Für dann wäre Dortmund ein Double drin. Das wäre eine starke, eine außergewöhnliche Saison für unsere Handballabteilung. Und ich habe es hier mehrfach gesagt, freut euch auch drauf, denn wir sind seit einigen Wochen und Monaten schon sehr nah dran an dem, was da auch hinter den Kulissen passiert. Und ja, bin gespannt. Ja, und wir haben schon drauf geteased, aber wir machen es jetzt einfach nochmal am Mittwoch 20 Uhr der BVB im Premier League International Cup Halbfinale gegen Real Sociedad San Sebastian. Wir zeigen euch das Spiel live und kostenlos auf dem BVB-Kanal auf YouTube. Ja, und die beiden Kommentatoren, wie gesagt, das sind wir und die ominöse mögliche dritte Person, die Martin noch nicht verraten will.
Nee, wird noch nicht verraten.
wenn ihr sonst noch Fragen habt oder Anmerkungen oder Kritik an unserem Podcast, dann ihr kennt das, schreibt uns eine Mail an um Gottes Willen, jetzt kann ich das ist zum ersten Mal in all der Zeit diese E-Mail-Adresse verplappern an podcast@bvb.de. Vielen Dank und drückt die Daumen und tschüss aus Dortmund.
Tschüss.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.